Bevor ich einsteige in die Predigt, ist mir etwas in den Sinn gekommen, wo ich doch noch gerne darauf hinweisen möchte. Und zwar ist letzten Sonntag ist Simon Aschimann bei uns gewesen und hat erzählt, dass am Ostersamstag oder am Karsamstag, dass sie gerne auf die Straße rausgehen, um die Menschen ansprechen auf Ostern, ansprechen auf das Evangelium. Und es gibt auch eine Liste, die hinten aufliegt, die sieht so aus, wo man sich eintragen darf. Und ich glaube, das ist eine Gelegenheit, wo wir mal wieder mal rausgehen dürfen. Und es ist ihnen als Anliegen, dass möglichst von allen Gemeinden, dass man das zusammen macht. Und mich tut das so schön, wenn junge Leute so einen Anlauf nehmen und wollen das Reich Gottes bauen. Und ich denke, es ist an uns Erwachsenen, sie zu unterstützen, sie zu ermutigen. Weil es wäre traurig, wenn jetzt einfach nur die das organisiert hätten, dann dort sind und sie 100 Küchen haben, aber niemand, der mitten auf die Straße rausgeht. Also, wenn die Jungen so mutig sind, dann dürfen wir auch mutig sein. Und rausgehen und das Wort, das Evangelium raustragen. Tragen euch ein auf die Liste, die hier hinten liegt. Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Es ist einige Zeit her, da bin ich unterwegs gewesen. Und wenn man unterwegs ist im Vorinach irgendwo her, dann hat man verschiedene Möglichkeiten, welche Richtung dass man fährt. Entweder fährt man Richtung Lenzburg oder Richtung Aarau oder Richtung Sursee oder vielleicht noch Richtung Zug, aber das ist eher selten. Aber auf der Strecke, ich glaube zwischen Lenzburg und Seon, hat sie so ein Plakat gehabt von Agentur C und wir haben das Plakat bestellt. Und ich habe noch gestaunt, weil es ist nicht das, was ich mich in Erinnerung habe. Es war so ein Weltbildformat gewesen, und dort ist darauf gestanden, oder ich habe es so in Erinnerung, ohne Vision verwildert das Volk. Nur das. Ich weiß nicht, ob ich das nicht mehr anders interpretiert habe oder so, aber in anderer Übersetzung steht es tatsächlich so. Und dann ist das Plakat gekommen, aber das ist wunderbar. Und das hat mich beschäftigt. Ohne Vision verwildert das Volk. Und wo wir so ein bisschen geschaut haben, in die Zukunft hinein, mit der Angelika, haben es zurückgezogen, haben wir gefunden, dass wir möchten das als eine Predigtreihe reinnehmen, wo wir drei Predigten zu diesem Thema machen wollen. Ohne Vision verwildert das Volk. Oder wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Vision ist ein Wort, wo viel gebraucht ist. Vision ist ein Wort, das viel braucht in der Geschäftswelt, in der Politik. Man muss Visionen haben. Man muss eine Sicht haben. Und auch in christlichen Kreisen ist das ein Wort, das viel gebraucht wurde. Vor allem in charismatischen Kreisen. So, ich habe eine Vision von weiss nicht was. Und es ist ein Wort, das ein bisschen abgedroschen ist. Es ist ein Wort, das wo man manchmal da rein und da rausgeht. Oder gar ein Wort, wo man sogar misstrauisch wird und so ein bisschen, lass mich in Ruhe mit dieser Vision. Weil man das Gefühl hat, das ist etwas, wo jemand ein bisschen aufbaust und nachher als Druckmittel brauchen, damit man das dann auch macht oder auch so sieht. Es geht aber um mehr. Es geht um mehr als eine Sicht oder ein Ziel. Und zwar, wenn man im Urtext oder im Grundtext, im hebräischen Text, liest, dann geht es um eine Offenbarung. Es geht um eine Offenbarung von Gott her. Und das ist vielleicht genau das, wo man so ein bisschen den Widerstand hat, wenn die Leute sagen, ich habe eine Offenbarung von Gott und er sagt zu mir. Wie ist es ihm gegangen? Hat er Freude gehabt? Ja, er lacht. He? Da kann ich noch ein bisschen Gas geben. Aber seht ihr das? Ich habe eine Offenbarung von Gott. Sobald das kommt, was passiert, macht man zu. Und sagt, hopp, schön für dich, aber lass mich in Ruhe. Aber genau das Wort, es ist genau das Wort, wo gebraucht wird. Im Hebräischen. Offenbarung, eine Offenbarung oder ein Gesehen, ein Gesicht. Es ist etwas ganz klar, was von Gott her kommt. Es ist mehr wie ein Ziel. Es ist mehr wie ein so ein bisschen, ja, ich habe eine kleine Sicht. Ich habe eine kleine, so, meine Vision ist, dass man könnte. Es ist mehr als das. Es ist etwas Übernatürliches von Gott eingegeben, von Gott prägt, von Gott reingeredet. Und darum finde ich den Vers im Joel 3,1, oder was war es? Heidi. Es ist genau das. Es ist genau, haargenau das, was gemeint ist. Dass wir Visionen haben. Dass wir Träume haben. Dass wir prophetische Worte haben. Wir brauchen das. Es ist das, was uns hilft. Es ist das, was uns hilft, vorwärts zu gehen. Es ist das, was uns ermutigt. Es ist das, was uns Kraft gibt. Es ist das, was uns dazu bringt, vorwärts zu gehen. Es ist das, was uns dazu bringt, was uns Leidenschaft in unser Herz hineinlegt. Es ist das, was uns dazu bringt, Opfer zu bringen. Wo wir uns selber zurücknehmen. Wo wir selber völlig, völlig unwichtig werden. Und wisst ihr was? Wir sollen unwichtig werden. Wir sollen unser Ich, unser Ego, das soll unwichtig werden. Weil etwas, was uns am allermeisten hindert, ist unsere Angst, zu kurz zu kommen. Unsere Angst, dass ich nicht genug Freizeit habe. Unsere Angst, dass ich nicht, ja, dass ich nicht genug kann ausruhen. Unsere Angst, dass ich das kleinere Stückchen Fleisch könnte bekommen wie die anderen. Es ist die Angst, dass andere mehr Beachtung bekommen wie ich. Die hindern uns. Es bedeutet überhaupt nicht, dass wir nicht wertvoll werden. Dass wir nicht Bedeutung brauchen würden. Wir brauchen Bedeutung. Aber erst wenn wir eine Vision haben, erst wenn wir eine Offenbarung haben, erst wenn wir wissen, für was dass wir leben und in welche Richtung dass es geht, dann können wir etwas in die Richtung auch gehen und dann haben wir Bedeutung. Weil dann sind wir gefragt. Nicht unser Ego ist dann gefragt, sondern wir als Menschen, als Diener Gottes, sind dann gefragt. Und dann haben wir Bedeutung. Und wenn wir so eine Bedeutung haben, dann kommen wir nicht zu kurz. Oder nicht zu kurz. Und sehr oft machen wir die Sachen, die wir machen, aus Gehorsam. Gell? Da ist eine Generation geprägt worden über Unterordnung und Gehorsam. Jetzt habe ich doch letztens, glaube ich, mal predigt über Unterordnung, nicht? Mögt ihr euch erinnern? Und jetzt, was sage ich jetzt plötzlich? Ist Unterordnung und Gehorsam jetzt plötzlich nicht mehr gut? Oh, natürlich. Natürlich ist Unterordnung und Gehorsam gut. Aber Unterordnung und Gehorsam bringt keine Leidenschaft. Unterordnung und Gehorsam braucht Kraft. Oder? Und ich weiss, wir leben alle in Situationen, wo wir mit Unterordnung und Gehorsam leben. Ganz klar. Und ich glaube, die Unterordnung und der Gehorsam ist eine gewisse Rettung vor der Verwilderung. Aber Gott hat einen anderen Weg. Gott hat noch einen grösseren Weg. Gott hat den Weg von der Offenbarung. Er hat den Weg von seiner Sicht, von der Vision, wo nachher Unterordnung und Gehorsam gar keine Frage mehr ist. Das ist gar kein Thema mehr. Dann fragen wir uns nicht mehr, muss ich jetzt gehorsam sein oder nicht? Nein, dann sind wir begeistert. Begeistert. Beseelt von der Sicht von Gott. Ohne Offenbarung oder wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk. Was heißt das? Was bedeutet jetzt das Verwildern? Das ist ja jetzt da das Negative, oder? Verwildern, wer will schon verwildern? Habt ihr schon mal einen verwilderten Garten gesehen? Hä? Ja, das gibt es zwischendrin. Das sehen wir, so verwilderte Gärten. Sind die schön? Ja, das ist Natur pur. Gell? Nicht so künstliches Zeug da. Wunderbares Giet. Also, Lindemans wären arbeitslos. Oder? Wenn verwildert ist, wenn es einfach kann wuchern kann, und machen gerade so, wie es will, ohne Führung, ohne. Aber ganz interessant ist das Wort, das gebraucht wird im Hebräisch. Wisst ihr, was gebraucht wird? Frei hängen lassen. frei hängen lassen. Und zwar geht es um Tare. Tare sind gemeint. Also die, die jetzt kein Bürzi haben, also bissen gut. Was passiert, wenn man Tare frei hängen lässt? Das heisst, frei hängen lassen bedeutet, wir lassen es einfach sein. Wir lassen es einfach, machen nichts mehr damit. Was passiert, wenn man ein bisschen längere Haare hat? Sie verfilzen mit der Zeit, sie werden dreckig, sie stinken. Wie? Deine kommen sie nicht. Ja. Das hat Auswirkungen. Und mit der Zeit, was muss man machen, damit man die Haare wieder in die Ordnung bringt? Furt. Kahlschlag. Ein interessantes Bild, oder? Frei hängen lassen. Und ich finde es so gut, die Bücher da unten. Ich habe das ja auch in meinen Beispielen. Ein Volk, wo keine Perspektive mehr hat, verwildert, darbt dahin, wird depressiv, resigniert oder verroht. Es gibt so ein gutes Beispiel, oder ich weiß nicht, ob es gut ist, da haben wir ein paar Beispiele. Aber auch Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg oder bevor Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind. Da haben die Völker rundum, also die Briten und die Russen und Franzosen und so, die haben einen riesigen Fehler gemacht. Sie haben einen riesigen Fehler gemacht. Deutschland musste Unsummen Schadenersatz zahlen. Nach dem Ersten Weltkrieg. Sie haben keine Armee dürfen haben. Sie haben so viele Auflagen gehabt. Und das Land war kaputt gewesen. Und die Leute die haben keine Perspektive mehr gehabt. Keine Perspektive mehr. Und das ist verarmt und verelendet. Und was ist denn passiert? Dann ist ein Mann gekommen mit einer Vision. Genau. Und er hat ihnen gesagt, Arbeit für alle. Die hatten so eine hohe Arbeitslosigkeit gehabt. Das war furchtbar gewesen. Und er hat gesagt, Arbeit für alle. Und mit der Zeit hat er sich angefangen aufzulehnen gegen die Bedingungen der anderen Länder. Da sind Autobahnen gebaut worden. Autobahnen sind eigentlich eine Frucht aus dem heraus. So die platten Autobahnen. Fürchterlich. Badum, badum, badum. Und das Volk ist wieder aufgestiegen. Und die Leute haben zusammengehebt. Leider ist es nicht so toll rausgekommen. Aber es ist ein typisches Beispiel. Oder wenn es ganz oben ist, ein Land, ein Volk, ganz oben ist, ja, hat man dann Perspektive? Wenn man alles hat, alles erreicht hat, was man erreichen kann, hat man auch keine Perspektive mehr. Oder? Und um was kümmert man sich dann? Um sich selber. Um die eigene Lust. Und eine von den grossen Anzeichen in einem Volk ist, wenn es dekadent wird. Wenn Sexualität plötzlich einen grossen, höheren Stellenwert annimmt. Und wenn Perversion Wenn das Normale nicht mehr genügt, kommt Perversion. Und so ist auch das Römische Reich ist zugrunde gegangen. Oder der Dimitri hat nicht wollen unsere Gesellschaft anschauen, aber schauen wir unsere Gesellschaft einmal an. Unsere Gesellschaft hat beides. Eine Verrohung oder eine Dekadenz. Also sexuelle Perversionen sind heute schon ganz normal. Ganz normal. Sag ja nichts gegen das. Ja nichts. Oder jetzt, wo die ganze Geschichte hochkommt mit diesen Amokläufen, wo man sich anfängt zu studieren, ja, warum ist das passiert? Ja, wie geht es den Jungen denn heute? Früher hat sich die Jungen, es steht in der Zeitung, früher haben sich die Jungen können auslesen, was für eine Lehre das machen wollen. Sie haben sich können sogar den Lehrmeister können auslesen. Und heute? Was passiert mit den Jungen heute? Absage um Absage um Absage. Was sie wirklich lernen wollen, das können sie gar nicht mehr lernen heute. Die allerwenigsten können wirklich das machen, was ihnen wo ihnen würde gefallen. Nein? Und wisst ihr, wir regen uns sehr auf. Wir regen uns sehr auf über Leute aus dem Balkan oder aus anderen Ländern, anderen Kulturen und so weiter. Wie die reden, wie sie auftreten, wie sie sich zusammenrotten, wie sie sich verhalten. Aber was haben sie für eine Perspektive in unserem Land? Sie haben keine wirkliche Perspektive, oder? Je schlechter die Ausbildung ist, desto schlechter die Möglichkeit, ein Einkommen zu finden. Oder wirklich auch können gut leben. Und so passiert es oft durch die Ermutigungen und so weiter, dass es halt einfach plötzlich mit Aggression reagiert wird. Ich will das überhaupt nicht entschuldigen, überhaupt nicht. Aber es ist ein Zeichen von unserer Gesellschaft, dass wir auf der einen Seite dekadent sind worden und jetzt haben wir so langsam Quittungen von unserer Dekadenz. Oder? Und auf der anderen Seite vom Elend. Ich will das Elend nicht vergleichen mit anderen Völkern. Aber ich weiss nicht, die einen oder anderen mögen euch vielleicht erinnern, wie das war nach dem Krieg. Oder wie stolz man zurückschaut auf die Aktivzeit. Oder? Auf den Aktivdienst. Wo die Männer an die Grenze haben müssen. Wo man im Garten aus Herdöpfel angepflanzt hat. Damit man nicht angewiesen ist auf Import von aussen. Damit man unabhängig ist. Da haben wir Opfer auf sich genommen. Gern Opfer auf sich genommen. Und man hat nachher auf. Die Schweiz war eines der ärmsten Länder in Europa. Habt ihr das gewusst? Ist euch das bewusst? Die Schweiz war eines der ärmsten Länder in Europa. Wir haben keinen Hafen. Wir haben keinen Meerzugang. Wir haben nur wenig Bodenschätze. Was haben wir Bodenschätze? Wir haben keinen Bodenschätze. Steine haben wir genug. Agrarwirtschaft ist auch nicht gerade so der Wahn. Ja, wir haben schlicht ein grosser Prozentsatz ist Stein und so. Über der Wachstumsgrenze. Und Schweiz, die Bevölkerung, die hat geschafft. Die hat angefangen, die hat plötzlich eine Perspektive gehabt. Mit dem Tourismus, mit dem Bankenwesen, das ist dann später noch gekommen. Man hat plötzlich Perspektive gehabt. Und man hat sich aufgeschafft. Und jetzt sind wir ziemlich da oben gewesen, haben nicht mehr weiter können. Und dann verwildert das Volk. Ich könnte jetzt da noch länger darüber referieren, aber das bringt nicht wirklich etwas. Aber nur, dass man sieht, wenn man eine Perspektive hat, eine Sicht, eine Vision, neu mit verharren, dann ist man bereit, sich zusammenzureissen. Dann ist man bereit, Opfer zu bringen. Dann ist man bereit, zurückzustecken und auf gemeinsam vorwärts zu gehen. Wir könnten jetzt dort stehen bleiben und sagen, ja genau, das Schweizer Volk. Unsere Gesellschaft, die Böse. Aber ich möchte jetzt einen Schritt weiter gehen. Ohne Vision verwildert ein Chor. Ohne Vision verwildert ein Chor. Und ich kenne einige Chor in der Schweiz und in Norwegen. Und was passiert oft ist, wenn keine Offenbarung da ist, was passiert mit einem Chor? Was wird wichtig? Was wird wichtig? Ja. Ihr habt keine Ahnung. Gut. Ja, sag jetzt doch. Was wird wichtig? Tradition. Aha. Was noch? Es dreht sich um sich selber. Was noch? Formen werden wichtig. Ja? Es gibt den Chor, da wird dann peinlich genau auf die Uniform geschaut. Ja? Oder das Musikchor wird wichtig. Ich kenne Chor, da bestimmt das Programm vom Musikchor, bestimmt das Programm vom Chor. Oder der Frauenchor. Oder wie auch immer. Gewisse Sachen werden wichtig. Ja, ich mag mich erinnern, man hat in Zürich hat man eine Konzertreise gehabt auf Blackpool in England. Und dann ist der Frauenchor ist dort gegangen. Und dann haben wir die gleichen Strümpfe, man hat gemeinsam Strumpfhosen eingekauft. Was man nicht beachtet hat, ist, dass jedes Bein ein bisschen anders aussieht in den gleichen Strümpfen. Aber das ist, aber so das als Zeichen von dem, was wichtig wird plötzlich. Und das gibt es auch ganz in vielen anderen Chor. Und etwas, was mich immer sehr, sehr gestört hat. Und das ist etwas, was man immer wieder findet. In ganz, ganz vielen Chor. Ist das Hauptziel für das, was man da ist. Wir säen halt. Wir säen. Merkt ihr das? Spürt ihr es? Ja, wir tun ja Gottes Willen. Wir säen. Und was denn damit geht? Das ist seine Sache. Das sehen wir dann halt nicht. Aber welcher Bauer würde überleben, wenn er nur säen? Und das Chor wird zu einem Verein. Und das ist traurig. Oder ohne Vision verwildert nicht nur das Volk, verwildert nicht nur ein Chor oder eine Gemeinde, sondern ohne Vision verwildere auch ich. Ohne Vision wird auch ich völlig motivationslos, ziellos. Ich merke, das hat sehr viel mit mir zu tun. Menschen, die keine Perspektive haben, zum Beispiel, was passiert mit denen? Menschen, die keine Perspektive mehr haben, die hören auf, sich zu pflegen. Die essen nicht mehr recht. Und dann gibt es Menschen, die lenken sich ab auf andere Sachen, wo ihnen irgendetwas bringt. Da geht es dann um Unterhaltung, Zerstreuung. Man hält die Stille fast nicht mehr aus. Man braucht immer etwas, das tönt oder wo flimmert. Fühlt sich bedeutungslos. Sehen keinen Sinn. Gestern ist das Urteil gesprochen worden im Prozess von einer jungen Frau, die vorletztes Jahr ist umgebracht worden in Irland. Rido, Manuela Rido, glaube ich, heisst sie. Und ich habe vor etwa einer Woche oder Anfangswoche habe ich einen Bericht gesehen zu diesem Prozess, wo die Eltern sind befragt worden, wie es ihnen geht. Weil das ist scheinbar die einzige Art, wie sie herausfinden können, was wirklich passiert ist. Weil vor dem Prozess wird nichts kommuniziert, auch nicht den Verwandten. Und sie haben den Prozess müssen mitverfolgen. Und sie haben gesagt, wisst ihr, wenn so ein Kind stirbt, wenn das Kind weg ist, der ganze Lebenssinn ist weg. Wir werden nie Grosskind haben. Wir würden ganz von vorne anfangen. Und das hat mich so wehgetan. Auf der einen Seite, dass sie ihre Tochter haben müssen verlieren. Okay, das ist schlimm. Das ist furchtbar. Aber wisst ihr, es gibt so viele Leute, wenn man sie nach dem Lebenssinn fragt, die noch etwas besser sind, die nicht einfach nur nach Vergnügen und Ausgang und weiss nicht was rennen, sondern die guten Leute, wisst ihr? Wenn man sie fragt, was ist der Sinn und Inhalt von ihrem Leben, dann sagen sie sehr oft, ja, die Familie. Die Familie gibt mir Halt. Die Familie ist das, was Sinn gibt im Leben. So traurig. Weil wir wissen, wie viele Familien zerstritten sind. Wie viele Familien voneinander fallen. Wie viel Ehebruch rum ist. Wie viele Scheidungen das passieren. Ja, toll. Das ist... Und ich muss regelmässig mich strecken lassen, wegen meiner Diskushernie da, mit Physiotherapie. Und dann habe ich Schweizer Illustrierte so gelesen. Und wisst ihr, was dort präsentiert worden ist? Das wunderbar Schöne von der Grossfamilie, die neue Grossfamilie, die neue Patchwork-Familie. Ist doch wunderbar! Plötzlich habe ich nicht nur zwei Grosses und zwei Opis, sondern habe ich vier oder fünf oder sechs. Das ist doch schön. Dann können wir wieder den Sinn, den Inhalt wieder zurechtbüscheln. Und versteht ihr, das ist so ein Trugbild. Ein Ersatz, den wir brauchen, wenn wir keine Perspektive haben selber. Wenn wir keine Offenbarung haben selber. Liebe Leute, wir brauchen dringend Offenbarung. Wir brauchen Offenbarung. Wir müssen die Offenbarung suchen. Für unser eigenes Leben. Für unser Chor. Und auch für unser Volk. Aber in erster Linie, zuallererst für uns selber. Für mich. Und wir werden die nächsten zwei Predigten werden wir uns werden wir das anschauen. Das nächste Mal geht es darum, um mich selber. Um meine Offenbarung. Um mein Ziel, meine Ausrichtung, dass ich nicht verwildere. Und vielleicht muss ich dann einen Radikalkur machen. Vielleicht muss ich alles abschneiden mal. Weil es so verfilzt ist. Ich weiß es nicht. Aber ich bitte euch, dass die Gedanken mitnehmt in die Woche hinein. Nicht die negativen Gedanken vom Verwildern, sondern mehr das von der Offenbarung. Wir suchen die Offenbarung vom Herrn. Wo habe ich schon eine Offenbarung erlebt? Habe ich schon erlebt? Oder habe ich Angst davor? Oder wenn ich mir überlege, wo steht unser Chor? Ich habe jetzt ganz bewusst nicht über unser Chor geredet. Ich will nicht einfach sagen, unser Chor ist ein verwildertes Chor. Überhaupt nicht. Aber wir müssen es prüfen. Wir müssen uns das fragen. Wo steht unser Chor? Und wie steht es mit meinem persönlichen Leben? Wir stehen auf. Zum Gebet. Und wir richten uns aus auf den Jesus. Auf den Jesus, wo die Offenbarung herkommt. Jesus, du siehst die Frage von Offenbarung. Und Jesus, wir suchen, wir wollen dein Angesicht suchen. Wir wollen deine Offenbarung suchen. Weil wir brauchen sie. Wir brauchen sie ganz dringend. Und Herr, wir wollen nicht unser Christenleben einfach aus Pflicht tun. Aus Gehorsam. Wo schon viel zu sagen drauf liegt. Nein, wir brauchen die Offenbarung von dir, Jesus. Wir brauchen es, dass du uns zeigst, dass du uns aufzeigst, ein Bild, einen Blick hineinschenkst in deine Wahrheit, in dein Ziel, in deine Zukunft, was du siehst für unser Leben, für unser Chor, für unser Land, für die Menschen, die um uns herum sind. Wir brauchen dich, Jesus. Und wenn du uns dazu bringst, so eine Predigtreihe zu machen, wenn du uns dazu bringst, solche Gedanken auch zu äußern, solche Gedanken uns zu machen, dann ist es, weil du auch vorhast, etwas zu tun. Und Herr, du hast uns, unserem Chor, ein Losungswort geschenkt. Am Anfang von diesem Jahr. Wo du sagst, es soll mir eine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Und was ist es, was ist besser als Offenbarung von dir? Und ich bitte dich, dass du einen Hunger in unsere Herzen hineinlegst. Einen Hunger hineinlegst nach Offenbarung von, nach dir. Nach einer Offenbarung von dir. Dass du dich uns zeigst. Dass du zu uns redest. Durch Träume, durch Visionen, durch Prophetien. Wir bitten dich, Herr. Wir bitten dich. Komm. Und zeig uns deine Wirklichkeit. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt begleitest. In die Wochen hinein. Dass du uns hilfst, auch gerade in der Kleingruppe, darüber nachzudenken. Schritte zu tun. Suchen und zu fragen nach dir. Und so bitte ich dich, dass du uns segnest, behütest, begleitest und bewahrst. Amen. Amen.